Du bist zu alt für mich, ruft eine 14-Jährige von Hochhaus zu Hochhaus über die Straße. Schatz, ich liebe nur dich, ruft der 17-Jährige zurück, der ihr kurz zuvor noch mit einem Laserpointer zwischen die Augenbrauen gezielt hatte. Gerade erst hatte Yasemin mit Vito Schluss gemacht, dabei hatte sie ihn anfangs für die Liebe ihres Lebens gehalten.
In Ich stelle mich schlafend, dem zweiten Roman von Denis Ode, folgen wir Yasemin durch ihre Kindheit, durch Jugendepisoden, ihre erste Begegnung mit Vito und eine zweite, verhängnisvolle, 20 Jahre später. Männliche Gewalt gegen Frauen, die den Willen beugende oder ihn brechende Gewalt, ist das große Thema des Buchs.
Streulicht, das Debüt von Denis Ode, wurde viel gelobt und gelesen, auch in Schulklassen und im vergangenen Jahr beim Lesefest Frankfurt liest ein Buch, gleich von einer ganzen Stadt. Gerade ist Ich stelle mich schlafend erschienen und wir freuen uns sehr, Denis Ode heute bei uns im Bücherpodcast der FAZ zu Gast zu haben.
Wir, das sind Maria Wiesner und Friedhof Küchemann. Nach dem Gespräch mit Denis Ode erwartet Sie wie immer ein neues Literaturrätsel von Tilman Sprekelsen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Dazu die Lösung aus dem Februar 2024 und der Name des Gewinners oder der Gewinnerin. Aber jetzt großartig, dass Sie uns besuchen gekommen sind, liebe Denis Ode. Herzlich willkommen bei uns im Bücherpodcast.
Hallo, danke für die Einladung.
Ich würde direkt mit einem Zitat anfangen, denn im Buch geht es los mit Yasemin war aus einem gebrochenen Willen gezeugt worden. Und so grausam und klar steht das gleich im ersten Kapitel. Und ein paar Seiten später wird ausgeführt von der Mutter, die sagt, ich war so betrunken, ich erinnere mich an nichts. Ich glaube, ich wollte erst gar nicht. Das war ein Versehen, ich habe die Pille nicht genommen. Im Überschwang deiner Gefühle, wir kamen von einer Feier. Und der Vater ergänzt, du hast sofort danach geschlafen. Und dann fragt die Erzählerstimme direkt danach, sofort danach oder noch währenddessen, war es Schlaf oder Ohnmacht? Wer fragt sich das und wozu?
Also es gibt eigentlich so zwei Erzählinstanzen in dem Roman. Einmal lernen wir die Geschichte über den Blick Yasemins kennen, aber es schwingt auch eigentlich immer so eine andere Instanz mit, die das Ganze von oben zu beobachten scheint. Und manchmal ist nicht ganz klar, wer da spricht. Ob es nun Yasemin ist oder eben diese Instanz. Aber ich würde sagen, Yasemin fragt sich das durchaus.
Ich habe mich gefragt, was sieht Yasemin in Vito? Erst, da ist sie noch nicht mal 14, hält sie es für eine schicksalhafte Begegnung, die sie ja selbst sogar durch einen Zauber herbeigeführt, herbeibeschworen hat. Dann wird sie vom Pferd abgeworfen, eine Skoliose wird diagnostiziert, das ist eine seitliche Verkrümmung der Wirbelsäule und nach der Reha will Yase ja eigentlich nichts mehr von Vito wissen, das geht ganz schnell dann. Die Vorstellung einer Berührung durch ihn verursacht ihr sogar Ekelgefühle. Woher kommt dieser Umschwung? Ich habe ihn ehrlich gesagt nicht verstanden, so erleichtert ich auch war.
Vito ist für Yasemin die erste Erfahrung einer Verliebtheit und es geht erstmal los als so eine ganz bekannte Schwärmerei aus der Ferne und sie ist eben vollkommen überwältigt von dieser ersten Erfahrung und ist ja eigentlich schon in ihn verliebt, bevor sie ihn kennengelernt hat wirklich. Also sie projiziert eigentlich alle ihre Wunschfantasien auf ihn drauf und lässt sich auch erstmal nicht davon überzeugen, dass er anders ist. Also er verhält sich ja schon in der ersten Beziehung eigentlich nicht besonders freundlich oder ist nicht so romantisch veranlagt wie Yasemin, die ja manchmal schon fast kitschig in ihrem Zimmer mit ihren hohen Gefühlen sitzt und singt und so. Und was dann dazu führt, dass sie eigentlich nichts mehr mit ihm zu tun haben will, ist nicht unbedingt seine Persönlichkeit, was ja auch durchaus ein Anlass gewesen wäre, sondern eben diese Erfahrung, die sie im Sanatorium gemacht hat, wo sie auch zum ersten Mal die Erfahrung gemacht hat, einen Körper zu haben, in ihrem eigenen Körper anzukommen. Und zuerst ist das eigentlich eine schöne und schon fast spirituelle Erfahrung, aber gleichzeitig erlebt sie eben auch, wie dieser Körper von anderen begehrt wird. Und sie erlebt bei der Anpassung dieses Korsetts eigentlich auch einen Übergriff oder zumindest eine sehr merkwürdige Situation, die dazu führt, dass sie langsam beginnt zu verstehen, dass andere Leute mit diesem Körper etwas vorhaben könnten. Und das verursacht eigentlich diese Ekelgefühle auch dann Vito gegenüber, von dem sie ahnt, dass er sie auch auf eine andere Art irgendwann berühren wollen wird. Und deswegen sagt sie dann eben auch diesen Satz, du bist zu alt für mich, als so Erklärung. Aber damit meint sie eben eigentlich, dass sie noch nicht so weit ist für diese Dinge.
Spielt die Distanz da auch mit rein? Sie ist ja dann sehr lange in diesem Sanatorium eigentlich auf dieser Kur, um den Rücken gerade zu strecken, um die Wirbelsäule auszugleichen. Spielt das mit rein, dass sie das begreift, dass sie diesen Abstand braucht sozusagen, also auch den räumlichen Abstand, um sich dessen überhaupt klar zu werden?
Ja, also sie ist da 4 Wochen und das ist halt in dem Alter ja fast ein ganzes Leben. Also sie macht da eben, in diesen 4 Wochen eine große Entwicklung durch auch, ja.
Muss man sich auch mal vorstellen, mit 14, 4 Wochen alleine irgendwo zu sein, wo man dann von anderen Instanzen gemaßregelt, untersucht, diagnostiziert, beurteilt, aufgefordert wird, wo man sich die ganze Zeit, sie hat ja auch eine Nachbarin auf dem Zimmer, eine Mitbewohnerin in ihrem Zimmer, wo man die ganze Zeit unter Beobachtung steht und wo man gleichzeitig das erste Mal sozusagen den eigenen Körper nicht übersehen kann. Und das scheint sie ja ihr Leben lang vorher gemacht zu haben. Sie hat ja sich zum einen fremdgesteuert gefühlt, in dem Sinne, dass Dinge vorherbestimmt waren für sie und dass sie Dinge zwar durch Zauber beeinflussen kann, aber nicht durch eigene Handlung oder durch eigene Entscheidungen. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass sie auch das offenbar das Gefühl hatte, mit dem Gefühl aufgewachsen zu sein, dieser Körper ist etwas, das heißt, so heißt es, glaube ich, viel später im Buch, was man mit Gemüse und Brot immer mal wieder, wie man das zuführen müsste. Ich glaube, ja, das wird so distanziert geschrieben. Aber dass es eben auch etwas ist, mit dem man sich arrangieren, bestenfalls vergnügen kann, muss, das ist ihr die gesamte Kindheit über bis 13, 14 fremd.
Ja, sie ist ein sehr verkopfter Mensch eigentlich. Also sie macht eigentlich alles spielt sich in ihrem Kopf ab und sie hängt eben über Büchern und wird eigentlich auch zu dem Zeitpunkt schon von ihrer Mutter so gemaßregelt, die auch immer so an ihr rumzerrt und sagt, jetzt sitzt halt gerade. Und erst später wird ihr eben klar, warum sie nicht gerade sitzen kann.
Aber die Mutter ist ja selbst so eine, wie sage ich das, der ist ja ein positives Verhältnis zu ihrem eigenen Leben auch fremd, scheint mir. Fand ich besonders eindrucksvoll in diesem einen Satz, der von ihr, es gibt 2 Stellen, die benannt werden, bei denen sie das sagt. Sie sagt, daran wollen wir uns gar nicht erst gewöhnen. Und das, als sie irgendwann mal ein Geschenk bekommen hat, das ihr Spaß machen könnte. Und das andere, die andere Situation ist, als ihr Mann dann doch mal zärtlich durchs Haar fahren will. Also auch eine völlig lebensfeindliche Haltung in dem Sinne, das Leben, was mit Körperlichkeit zu tun hat, ja einfach.
Ja, genau. Also die Mutter ist, ich würde schon sagen, fast zwanghaft in ihren Verhaltensweisen. Also für sie muss alles so sehr restriktiv sein und sie ist sehr perfektionistisch und bügelt zum Beispiel stundenlang. Und wenn die Geschirrtücher nicht richtig gebügelt sind, dann fängt sie nochmal ganz von vorne an. Also diese Art, mit sich selbst umzugehen, in einer Harschheit irgendwie, das erlebt ja Yasemin durch sie auch. Und das ist schon, würde ich sagen, eine Erklärung dafür, wie sie dann später mit sich selber auch umgeht und wie sie später selbst sich oft nicht erlaubt, schöne Momente zu genießen, sondern eigentlich immer denkt, ich bin eigentlich noch nicht so weit, dass ich da jetzt Freude dran haben kann.
Sie kopiert eigentlich das, was die Mutter ihr vorlebt, so ein bisschen. Also das, obwohl sie es ablehnt, wird das übernommen als Verhaltensmuster, zumindest für einen Teil ihres Lebens, einen relativ langen Teil sogar, dieses sehr sich selbst disziplinierende. Es gibt eine interessante Gegenfigur dazu, nämlich Immaculata, eine Nachbarsfreundin von Yasemin, mit der sie aufwächst, die im Nachbareingang wohnt. Und die aus einer sehr strengen religiösen Familie kommt, die ihr auch sehr viel vorschreibt, wie sie sich anziehen soll, wie sie sich verhalten soll, wie sie sprechen soll, also nicht zu aufdringlich, alles sehr zurückgenommen. Und davon emanzipiert sie sich peu à peu immer weiter, wird eine sehr selbstbestimmte junge Frau und ist dann unterwegs und es endet mit ihr aber nicht so richtig gut. Das kann man vielleicht an der Stelle schon verraten. Was wollten Sie mit der Immaculata erzählen?
Ja, Immaculata wächst ja selber auch in so einem restriktiven Elternhaus auf, aber auf eine ganz andere Art und Weise, nämlich auf eine religiös geprägte und gleichzeitig auch auf eine, die insbesondere ein bestimmtes Frauenbild hat. Also man soll sich als Frau oder junges Mädchen so und so verhalten, so und so anziehen. Und Immaculata rebelliert früh dagegen, obwohl es eigentlich jetzt keine Riesenrebellion ist, sondern sie lackiert sich zum Beispiel einen Fingernagel mit Glitzernagellack und denkt schon, oh mein Gott, das ist die größte Sünde. Aber über solche kleinen Schritte entwickelt sie sich eigentlich zu einer jungen Frau, die rausfindet, was sie will und was nicht und sich nicht mehr entschuldigen will für diese Dinge. Und das ist in der Hinsicht das komplette Gegenteil von Yasemin, weil Yasemin eigentlich diese Entschuldigungsgestus vollkommen übernommen hat und sich selbst dann noch entschuldigt, als Vito bei ihr einbricht.
20 Jahre später.
20 Jahre später, genau.
In der Zeit, in der es nicht gut ausgeht mit Emma, muss man auch sagen. Ich habe immer total gemocht, weil ich die Art, wie sie sich, also die Entschiedenheit und gleichzeitig auch die Rücksichtnahme auf ihre Familie, mit der sie sich dann aus den Zwängen befreit, ganz gut verstehen konnte und auch sehr gemocht habe. Also nicht so ein punkhaftes, ich ziehe auf die Straße und ihr seht mich nie wieder, sondern sie nimmt sich Dinge heraus, die für junge Frauen in unserer Welt und in unserer Zeit eigentlich selbstverständlich sein sollten. Sie schlägt auch überhaupt nicht über die Stränge, allenfalls über die Stränge der Bewertung und der Restriktionen, die in ihrer Herkunftsfamilie noch gelten. Und gleichzeitig, ja, geht es für sie nicht gut aus. Und die Figur, die eben so bedacht dann sich genommen hat, was ihr als jemand von heute zusteht, das hat mich sehr bewegt.
Okay.
Muss Sorry, man nicht drauf antworten.
Ich weiß nicht genau, was ich drauf antworten Nein. soll.
Hermann fand ich auch ganz interessant. Der hat, bei Yasemin hieß es im Aufnahmebogen, als sie in diese Reha-Klinik kommt, sie sei unauffällig freundlich. Und ich glaube, das kann man auch für diese Beziehung zu Hermann sagen, die 10 Jahre gedauert hat. Das ist also ein Mann, den sie schließlich kennenlernt, der auch bei ihr einzieht und mit dem es eine Verbundenheit, eine Vertrautheit gibt, eine Partnerschaftlichkeit ohne großes Drama, ohne dass sie in Not kommt durch ihn. Das ist ein Mann, heißt es an einer Stelle, der aus einer Familie kommt, in der es Liebe gibt. Ist das ein Alleinstellungsmerkmal oder ist das eigentlich vielleicht der Knackpunkt zu vielen anderen Biografien, die kurz aufgezeigt werden, kurz aufscheinen in ihrem Buch, dass es in seiner Familie Liebe gibt?
Also für Yasemin ist es auf jeden Fall etwas sehr Fremdes und das wird ihr, glaube ich, auch erst klar, als sie Hermann trifft, der mit so einer Selbstverständlichkeit ihren perfektionistischen Tendenzen und ihren beinahe selbstverachtenden Verhaltensweisen so eigentlich die Luft nimmt, indem er einfach sagt, mach doch nichts. Und das ist eben etwas, das ist Yasemin total fremd und dadurch begegnet sie dieser Art von unkomplizierter Liebe aber auch zum ersten Mal.
Eine tolle Art, dem die Luft zu nehmen, wenn er sie begleitet. Sie arbeitet schließlich in einem Einkaufszentrum und er begleitet sie einmal, wenn es für sie eng ist oder schlimm ist oder sie das braucht gerade, dann geht er mit ihr nochmal in die Haushaltswarenabteilung zu den Handtüchern und dann können sie sich frische und sicherlich auch frisch gebügelte Handtücher anschauen oder Geschirrtücher oder sowas und das entspannt sie dann, das tut ihr gut. Das finde ich eine tolle Art, diesen Zwängen und dieser Enge die Luft zu nehmen.
Uns fehlt noch eine ganz wichtige Figur im Buch, nämlich die Lydia, die auch so eine ganz interessante, noch andere Facette von Frauenfiguren da reinbringt. Die ist ein bisschen älter als die Mädchen. Selbstständige, was ist sie eigentlich? Beauty?
Sie ist Kosmetikerin.
Kosmetikerin, sagt man. Oh mein Gott.
Kosmetikerin und Fußpflegerin, ja. Aber auch Lebensberaterin. Schönheitsberaterin.
Mystikerin, das wären Tarotkarten bei ihr gelegt.
Genau.
Und die hat einen sehr selbstbestimmten Blick eigentlich auf ihre Gefühle, auf ihre Bedürfnisse, kann auch sehr gute Ratschläge geben. Wie so viele von den Menschen, die das können, schafft sie es dann aber doch nicht in allen Lebensbereichen bei sich, die auch selbst anzuwenden. Besonders bei den Männern, die sie trifft, versagt das dann immer. Und da kann sie ihren eigenen Mechanismen auch wenig entkommen. Wie sehen Sie die Lydia? Wie ist sie da reingekommen?
Also eigentlich genau so. Sie ist, ich wollte eine Art mütterliche Figur für Yasemin, die aber nicht ihre Mutter ist, sondern vielleicht eher so was wie eine Patentante oder so. Genau, also Lydia hat so eine Art an sich, die beinahe schroff ist, aber dabei gleichzeitig liebevoll. Und sie geht eben immer wieder eigentlich die gleichen Beziehungen ein mit Männern, die gut behandeln, die sie manchmal bestehlen, manchmal auch sogar gewalttätig werden. Aber sie ist halt immer sofort rigoros und sagt, den säge ich ab und löst sich auch immer sehr schnell daraus, aber ist trotzdem irgendwie gefangen in so einem Muster. Und mich hat das einfach interessiert, so eine Figur zu zeichnen, die, von der man sagen könnte, sie würde schwach sein auf eine Art, weil sie eben immer wieder dasselbe macht, aber gleichzeitig das eigentlich gar nicht ist, sondern so über den Dingen beinahe schon zu stehen scheint.
Ich glaube, beim eigenen Schreiben geht es ja auch immer darum, dass man sich selbst das glaubt, was man schreibt. Also dass Glaubwürdigkeit ist ja sowieso das große Ding beim Bücherlesen, Bücherschreiben. Und mir ging es als Leser dann so, dass ich dieser Figur und vielen anderen dieser Figuren einfach also sehr geglaubt habe, auch wenn mir das, was mir da erzählt wird, total fremd ist. Mhm. Und auf eine Weise fremd ist, bei der ich nie nachzufragen wagen würde, wenn es wirkliche Menschen wären. Weil, also ich könnte niemanden fragen, sag mal, wie kann es eigentlich sein, dass du gleichzeitig genau erkennst, was da abläuft und dann wieder und wieder in dieses Ding rennst und wieder dir Leute anlachst, die nicht gut zu dir sind? Wie kann es sein, dass du da nicht rauskommst? Obwohl du aus der Beziehung selbst, also aus dem einzelnen Loop, kommst du immer wieder raus, aber in den nächsten kommst du dann aber auch immer wieder rein. Glaubwürdig erzählt, mir völlig rätselhaft. Mhm. War das die Balance, die sie anlegen wollten?
Zum Teil. Also ich glaube, jeder von uns oder fast jeder hat irgendwie so eine Person im Bekanntenkreis, die irgendwie immer dasselbe macht und man denkt sich jedes Mal, ach Mann, was für ein Quatsch. und die irgendwie nicht, also die irgendwie ratschlagsresistent ist und das immer wieder selber nicht merkt. Aber Lydia wollte ich eben gleichzeitig als eine Frau zeichnen, die dadurch so eine Weisheit erlangt hat. Also ich wollte eine Art weise Frau in dem Text haben. Und Lydia wird durch diese Erfahrung zu einer Art weisen Frau, die Yasemin dann an die Hand nehmen kann bei dem, was ihr dann später widerfährt.
Das stimmt und es ist toll, dass diese weise Frau jetzt keine ist, die Professorin ist oder Buchhändlerin oder in irgendeiner Weise sozusagen angelesenes Wissen oder durch lange Bildungsprozesse erworbenes Wissen dann vor sich herträgt, Psychologin oder Jugendhelferin oder was auch immer man da sich für Gestalten ausdenken kann, sondern eine, die schlaue Sachen sagt und gleichzeitig sagt, hier gibt's einen neuen Lidschatten übrigens, hast du Lust, den mal auszuprobieren oder irgendwelche Spa-Musik anmacht, während sie die ganzen Wörter vergessen, Peeling aufträgt oder solche Dinge macht. Also die wirklich das macht, was Menschen in diesem Beruf machen und vielleicht ja auch das macht, was Menschen in diesem Beruf auch machen. Ich weiß es nur nicht, eben dann schlaue Sachen sagen.
Ja, also irgendwie so eine Art Lebensberatung gleichzeitig zu der ganzen Kosmetik. Ja. Und das geht eben, diese ganzen Behandlungen, die sie dann, Yasemin ja auch besonders zum Ende hin, wie so eine Art therapeutischen Vorgang eigentlich verabreicht, gehen eben weiter als nur die erste Hautschicht abzuziehen, sondern das sind irgendwie tiefgründige Transformationen, die da passieren. Und um das ging es mir halt bei der Figur der Lydia, dass es bei allem und eben auch in Yasemins Inneren um eine Transformation geht.
Gleichzeitig ist ja Lydia auch der Part, der so ein bisschen für die Körperlichkeit steht mit dieser Kosmetikerin-Tätigkeit. Also, dass sie Yasemin immer wieder daran erinnert, durch diese Rituale, durch das Peelen, durch das Bearbeiten der Haut, dass es diesen Körper gibt, was ja Yasemin überhaupt nicht versteht. Also, dass dieser Körper existiert, dass man mit dem was machen kann und dass man in dem irgendwie ankommen kann und ihn pflegen kann. Also, da ist sie irgendwie so ein guter Gegenpart genau, weil das ja für Yasemin ein völlig unbegreiflicher Umstand ist, dass es diesen Körper gibt, den sie da mit sich rumschleppen muss.
Ja, und es gibt gleichzeitig diesen Körper herrichten für die Gesellschaft, die ihn betrachtet, beurteilt, akzeptiert, aber auch es für sich selbst machen. Und in dieser Spannung wird das ja auch gehalten und es kommt sogar noch eine Spannungsdimension hinzu, indem Lydia es schafft, Yasemin einfach auch mal für 10 Minuten oder was, während dann so ein Peeling wirken muss, dann zur Ruhe kommen zu lassen, was sie sich selbst ja auch gar nicht zugestehen würde. Da muss sie dann wirklich mal, und das ist die einzige Stelle, wo es dann eine Ich-Passage gibt, in einem solchen Moment, in dem sie dann zur Ruhe kommen muss und ihre Gedanken dann freien Lauf haben und nicht abgelenkt werden durch irgendwas, was aufzuräumen oder zu desinfizieren oder mit Essigwasser überzuwischen wäre. Mhm.
Ich glaube, wir haben soweit erstmal alle Figuren eingeführt. Das wäre eigentlich ein guter Moment, um unseren Hörerinnen und Hörern so einen kurzen Eindruck tatsächlich aus dem Text zu geben. Müssen wir vor der Lesestelle, die Sie sich gleich vornehmen, noch irgendwas wissen? Beziehungsweise müssen unsere Hörerinnen und Hörer, die das Buch noch nicht gelesen haben, irgendwas wissen vorab noch?
Ja, wir begegnen Yasemin, als sie schon älter ist und eigentlich sich in der Beziehung mit Hermann befindet. Und wir folgen ihr jetzt dabei, wie sie als Erwachsene wieder auf ihre Jugendliebe Vito trifft. Für die Fortbildung in Bad Kissingen hatte sie sich Monate zuvor angemeldet, bevor sie Vito im Regen wieder getroffen hatte. Es war ein provinzielles Hotel, in dem sie mit ein paar Kolleginnen eingebucht worden war. Ein nachträglich angebrachter Eingangsbereich aus Glas sollte Luxus imitieren. Drinnen lag ein borstiger Fußabtreter auf den Fliesen, auf dem die Schuhsohlen stockten. Ein Zimmerbrunnen stand in der Ecke und fing Staub auf den falschen Steinen. Die Flure waren mit einem in grellen Primärfarben gemusterten Teppich ausgelegt, damit man die Flecken nicht sah, die sich über die Jahre angehäuft hatten. Yasemin packte nur schnell ihren Rucksack aus und flocht ihren Zopf neu, bevor sie sich in den Konferenzsaal begab, wobei Saal ein zu großzügiges Wort für den niedrigen Raum war. Ein Flipchart, zum U gestellte Tische, kleine Flaschen Selters an jedem Platz. Hier schrieb Yasemin auf ihrem Blog die Stichpunkte mit, die der Workshopleiter vorne mittels Beamer an die Wand warf. Ein paar Lehrvideos wurden auch gezeigt. Später ging sie mit den Kolleginnen in eine nahegelegene Pizzeria. Es wäre eine willkommene Unterbrechung des Alltags gewesen, etwas, woran sie sich im Nachhinein vielleicht mit ein paar lustigen Anekdoten über die zu kurzen Hosenbeine des Workshopleiters oder die falsche Pasta-Bestellung ihrer Kollegin erinnert hätte, hätte sie am Abend ihrer Abreise nicht den Zug verpasst und wäre der nächste nicht ausgefallen. Die Anzeige am Bahnsteig zeigte zuerst eine Verspätung von 30 Minuten, die bald auf eine Stunde erhöht wurde. Sie setzte sich in die Wartehalle, die irgendwann im letzten Jahrhundert stehen geblieben zu sein schien. Alte gemusterte Kacheln unter den Füßen, die Wände gelb gestrichen, Wartebänke aus Metall. Eine übergroße Uhr an der Wand tickte im Rhythmus mit der Kühlung des Snackautomaten. Niemand sonst wartete mit ihr, weil ihre Kolleginnen noch die früheren Züge bekommen hatten. Die Bank unter ihr war kalt. Ein verwaister Fahrkartenschalter lag hinter einer schmutzigen Glasscheibe im Dunkeln. Als die blecherne Computerstimme aus den Lautsprechern verkündete, dass der Zug ausfiele, knüllte Yasemin ihre Jacke unter dem Arm zusammen und trat vor den Bahnhof. Der Platz war menschenleer, obwohl es nicht mal 23 Uhr war. Zu dieser Zeit schon kam man von hier nicht mehr weg. Yasemin sah ein Zeichen im zunehmenden Mond, der über ein paar Ahornbäumen aufging. Die ganze Situation schrie ihr eine Schicksalhaftigkeit entgegen, die von einem vorbeifahrenden Taxi noch verstärkt wurde. Es war Vitos Geburtsdatum, das da auf dem Nummernschild an ihr vorbeiglitt. Obwohl eine vernünftige Stimme im Hintergrund sie noch davon abzuhalten versuchte, nahm sie ihr Handy aus der Hosentasche und wählte Vitos Nummer. »Klar, komm vorbei«, hörte sie ihn sagen. Vito wohnte am Stadtrand in einem unsanierten Altbau. Auf allem lag eine dünne Schicht Sägemehl, die vor den Schleifarbeiten im Nebenzimmer herrührte. Auf den Stiefeln, die im Eingang standen, den Jacken, die an einem Nagel an der Wand hingen, auf dem schiefen Regal, das außer einem altmodischen Router nichts beherbergte. Das Kabel für die Schleifmaschine lief quer durch den Flur in eine Kammer, wo Vito Yasemin den Stand seiner Arbeit zeigen wollte. Eine Wäscheleine war quer durch den kleinen Raum gespannt, auf der ein paar Socken hingen, auch diese bereits voll feinem Staub. »Das werde ich dann noch ölen«, er wies auf die nackten Dielen. »Ich habe nur Bier und Leitungswasser.« Vito war auf dem Weg in die Küche und Yasemin folgte ihm, indem sie es ihm gleich tat und durch die Auslassung in der Tür stieg. Sie erschrak ein wenig über die verkrustete Pfanne auf dem alten Herd und die Spritzer Tomatensoße an der Tapete. Über den blauen Plastikmüllbeutel in der Ecke, das schmutzige Geschirr auf dem Tisch und das mit einer alten Boxershort gestopfte Abflussrohr, wo eigentlich die Spüle hätte sein sollen. Vito ging ins Badezimmer, um ein Glas abzuwaschen. »Ich trinke lieber aus der Flasche«, Yasemin trug das Tannenzäpfle in den Nebenraum. Seine Matratze lag auf alten Paletten, Ein Sofa stand an der Wand, mit dunkelbraunem Kordstoff bezogen. Hier setzten sie sich. Jasse stellte ihr Bier auf den schwarzen Lacktisch. Die Oberfläche war etwas klebrig, aber sie versuchte es zu ignorieren. Neben der Tür brannte eine alte Lampe aus Blech mit verstellbarem Arm, die Vito an der Schreibtischplatte festgeschraubt hatte. Der Tisch war übersät mit Papieren. Aus alten Computerboxen tönte die Musik, die Vito ihr schon vor all den Jahren immer geschickt hatte. »Spielst du Schach?« Er zog eine Holzkiste unter dem Sofa hervor. Vito musste ihr nochmal erklären, in welchem Muster das Pferd sprang und wie viele Schritte ein Bauer ziehen durfte. Einzig an den Turm erinnerte sie sich, ihre Lieblingsfigur, weil er so geradlinig ging. »Rochade«, Vito machte mit den Fingern der linken Hand eine Bewegung, die Jasmin bedeutete, dass sie Turm und König tauschen sollte. Sein Gesicht wirkte im Schein der Lampe so ebenmäßig, als hätte er immer noch die Haut eines halben Kindes. Jasmin erschrak über das plötzliche Gefühl, das sich in ihrem Magen breit machte, als er ihren Namen aussprach, mit einem so scharfen S, wie sie es außerhalb ihrer Familie nicht gewohnt war. »Woher kannst du das auf einmal?« »Ich hatte mal eine türkische Freundin.« Er schaute geheimnisvoll auf den Bauern, mit dem er gerade ihren Läufer schlug. Sie fragte nicht weiter, weil sie ahnte, dass sie es nicht wissen wollte. »Ich wünschte, du könntest immer da sein, um meinen Namen so zu sagen.« »Wann da sein?« »Immer. Einfach immer.« Vito legte den Kopf schief, weil Jasmin übersehen hatte, dass es an ihr gewesen wäre, Schach zu sagen. Sie lachte. Es war nur ein kurzer Moment, in dem Jasmin die Oberhand hatte. Bald schon drehte sich das Spiel wieder zu Vitos Vorteil. »Du kannst wohl nicht besonders vorausschauend denken.« Vito lachte dieses Lachen, das sie kannte. »Du hast einfach mehr Übung, das ist es.« »Jagte.« Jasmin sah ihn verständnislos an. »Du hast gerade gesagt, dass du etwas verbrannt hast.« »Ich wollte sagen, dass ich gewonnen habe.« Vito räumte Jasmins König vom Spielfeld.
Vielen Dank. Der Szene ist eine andere vorhergegangen, wieder bei Lydia, in der Jasmin beim Tarotkartenlegen sagt, früher war ich sehr schlecht zu mir. Und das ist, bevor sie eben nach Bad Kissingen fährt. Heute mache ich das alles anders. Und als sie dann nach einer zweiten Nacht bei ihm aufwacht, sagt sie zu ihm, das war nicht gut von mir, das war doch zu viel. Und er antwortet, du wolltest das.
Oder du wolltest das.
Dieses Nicht-Nein sagen können von Jasmin ist immer wieder ein Thema oder das Thema, was sich so mit durch das Buch zieht, dass sie eigentlich Nein sagen will, aber immer wieder nicht Nein sagen kann. Wie kam es dazu? Wie kam es auch zu der Szene?
Also Jasmin glaubt ja, dass das alles Schicksal war. Also das haben wir ja eben auch gehört, dass sie halt aufgrund einer Nummernschildnummer glaubt, das ist jetzt das absolute Zeichen. Und bemerkt eben an sich diese wieder aufflammenden Gefühle und ist dann davon überzeugt, dass das jetzt der richtige Weg ist. Und als sie ihn dann das zweite Mal besucht, verhält er sich ja eigentlich schon übergriffig. Also er hält sie fest und sie sagt, das ist vielleicht doch zu viel, aber er macht einfach weiter und sie gibt dann auf und sagt dann eben am nächsten Tag, also äußert ja eigentlich, dass es nicht in Ordnung war. Und der Satz, du wolltest das, ist ja eigentlich der absolute Klassiker. Also du willst es doch auch, ist ja so ein Satz, den irgendwie jeder kennt. Und in dem Moment versucht Vito eben, Jasmin eigentlich einzureden, dass sie das wollte. Und es passiert dann auch genau das, dass sie die Schuld auf sich nimmt. Also dass sie sagt, okay, ich hab das gemacht. Und das war natürlich falsch von mir, weil sie ist ja eben auch mit Hermann eigentlich zusammen. Aber verkennt halt eigentlich, dass sie in der Situation schon eigentlich gesagt hat, dass sie das nicht will.
Gebeugter Willen.
Genau. Sie beugt ihren Willen dann eben selbst.
Man lässt sich einreden, dass sie es anders gewollt hat, als sie gesagt hat, dass sie es gewollt hat.
Ja.
Ist eigentlich auch was ich, und das wird ja sehr explizit so abgehandelt, so als eine Liste eigentlich, dass das bei allen Männern vor Hermann so war. Dass sie eigentlich alle, die sie kennengelernt hat, in irgendwelchen solchen Situationen sich befand, wo sie gar nicht so richtig will, dass etwas passiert, aber dann nicht sagen kann.
Oh, es gibt da noch dieses Bodycount-Kapitel, in dem sie es sozusagen drauf anlegt und sich zwar auch immer Leute aussucht, Männer aussucht, die sie mit einem bestimmten Blick gemustert haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ergibt eine lustige Liste von unterschiedlichen Typen mit ein paar Gemeinsamkeiten, die dann bei ihr landen können, weil sie bei sich landen lässt. Insgesamt aber, also für mich ist die große Frage, ich habe gedacht, wir wären so in Fragen der Selbstbestimmung, der emotionalen, aber auch der sexuellen Selbstbestimmung irgendwie woanders. Wir wären dem Reden über Empowerment und nach all den popkulturellen Darstellungen von Frauen, die sagen, ich ziehe mich so an, wie ich will, weil ich es so will, an einer anderen Stelle. Und jetzt scheint es nur wie eine verlogene oder perfide Wiederkehr derselben Situation, in der auch die Generation vor Jasmin schon war, Lydia und Jasmins Mutter. Nur mit dem Unterschied, dass da dann etwas internalisiert wird, was vorher als ich mache es für die Männer oder den Mann oder für die anderen vorgekommen oder vorgenommen worden ist.
Also Jasmin sucht diese Männer ja eigentlich schon fast extra auf. Also sie will ja eigentlich so, wie sie es nennt, Berührungen sammeln und geht, glaube ich, auch davon aus, dass sie das selbstbestimmt macht und das auch will. Erkennt dann aber im Nachhinein, und so nennt sie es ja auch an einer Stelle, dass ihr ganzes Liebesleben ein einziges Stockholm-Syndrom war. Also, dass sie oft vielleicht initial diese Männer gut fand auf eine Art, aber die alle irgendwie so etwas an sich hatten, das sie unter Druck gesetzt hat, auch auf eine Art und Weise. Aber das passiert alles in einer riesigen Grauzone. Also man kann wirklich nicht sagen, dass sie da vergewaltigt worden wäre oder so. Also auf die Art passiert es nicht. Aber zum Beispiel, dass einer einfach so lange sehr nah neben ihr stehen bleibt, bis sie sich vorbeugt und ihn küsst, einfach weil sie diese Spannung nicht aushalten kann. Und ich glaube, ich wollte eigentlich gar nicht so eine Aussage machen, wie weit wir sind oder wie weit die Frauen sind, sondern eigentlich solche Situationen, die sehr auf die eine oder andere Art und Weise einfach sehr merkwürdig sein können, bei der man im Nachhinein irgendwie nicht richtig den Finger drauf legen kann, was war das jetzt? Die haben mich einfach interessiert. Und auch, dass Jasmin eigentlich gar keinen eigenen Willen hat in der Hinsicht. Also, dass sie dieses, wie nennt man das gerade nochmal, Consent.
Zustimmung.
Genau.
Einverständnis.
Ja. Also, dass diese Zustimmung oder das Einverständnis, über das wir ja jetzt sehr viel reden und auch zum Glück sehr viel reden, dass sie eigentlich auch gar nicht richtig weiß, was ihr Ja ist, also was möchte sie. Und das ist eben dann die Schwierigkeit, dass sie in diesen Situationen irgendwie selber gar nicht weiß, wozu sie da jetzt die Zustimmung eigentlich gibt.
Und die Männer, denen sie da nachgibt, denen gibt sie ja nicht nach, weil sie aufdringlich sind oder einfach zu nah an ihr dran stehen, nicht nur, sondern manchmal ist das, was sie zum Nachgeben bewegt, auch einfach die Bedürftigkeit der Männer.
Ja.
Also ein ganz breites Spektrum, ganz breites Set an unterschiedlichen Gründen, die für Jasmin alle in gleicher Weise gelten.
Ja, also mit manchen hat sie Mitleid und möchte sie trösten. Aber auf eine andere Art und Weise ist es eben auch so eine Art selbstzerstörerisches Verhalten, was Jasmin da an den Tag legt. Also, dass sie eben aus Mitleid mit jemandem schläft, ist ja eigentlich auch so eine Art Selbstverleugnung. Und das macht sie ja die ganze Zeit eigentlich. Also, es geht die ganze Zeit darum, dass sie sich eigentlich selbst den Willen bricht und eigentlich zum Ende des Romans zu dieser Erkenntnis erstmal kommt und auch zu der schwerwiegenden Realisierung, was sie da eigentlich mit sich selber gemacht hat. Und vor allem auch, indem sie weiterhin mit Vito zusammen war, obwohl sie von vornherein eigentlich an sich bemerkt hat, das war mir zu viel und ich wollte das nicht.
Ich fand sehr interessant, wie das mit Körperlichkeit bei ihr zusammengeht. Also, dass diese Selbstbestimmung, solange sie die Disziplin aufrechterhält, solange sie ihre Übungen macht und sich wirklich ganz fast ein Jahrzehnt lang daran hält, jeden Morgen diese Gymnastik durchzuführen, zusammen mit Hermann sein kann, der ihr diese Liebe ja anträgt. Also, dass sie in dem Moment, wo sie irgendwie ihren Körper spürt und probiert, das in den Griff zu kriegen, auch irgendwie fähig ist, nicht in diese Fallen zu tappen. Und sobald sie da nachlässt, rutscht sie sofort zurück in diese alte Haltung, die sie aus der Pubertät hatte mit Vito. Also da ist ja auch diese ganze Selbstdisziplin, die sie auch an den Tag legt, mit ihrem Körper sofort wieder dahin.
Ja, und Vito ist ja aber auch auf eine Art und Weise so ein Ausweg aus dieser Selbstdisziplin. Also diese überwältigenden Gefühle, die sie da für ihn hat, sind eben das Gegenteil von dieser Ruhe und genau Disziplin, die sie die ganze Zeit sich versucht zu verordnen. Und Vito verkörpert eben auch den Ausbruch daraus und hat eben deshalb auch, denke ich, so eine Art dunkle Anziehungskraft für sie.
Also eigentlich so ein Schwanken zwischen Extremen, dass man irgendwann auf eine Mitte zusammenbringen muss, als Mensch, dessen Leben dann funktioniert vielleicht, ohne das Ende zu verraten. Ich finde, wir müssen noch kurz über Mystik reden, weil wir es jetzt schon ein paar Mal angedeutet haben. Tarotkarten werden gelegt. Ich fand ganz interessant, die Gymnastikübungen bei dieser Kur, die sie machen muss, sind von Katharina Schroth. Die wird beschrieben als Mystikerin des Körpers, weil sie dieses Aufrichten und die Wirbelsäule gerade bekommen durch Übungen hinbekommen hat. Und ja, Yasemin hatte seit ihrer Jugend diesen Glauben, dass sie mit Sprüchen, mit Zaubern, mit kleinen Zetteln, die sie sich aufschreibt, Dinge bewirken kann. Ist das so ein, geht das einher mit diesem schwachen Willen oder warum kommt dieses ja sehr mystische Zauberelement da mit rein?
Also ich hatte eigentlich vor, einen Roman zu schreiben, in der mindestens eine Frau in einem Kloster lebt. Und ich habe mich in dem Zuge sehr mit christlicher Frauenmystik beschäftigt und schreibenden Frauen des Mittelalters. Und ich habe sehr viel gelesen dazu und habe dann aber gemerkt, es zieht mich nicht ästhetisch ins Mittelalter wirklich. Und die Versuche, die ich gemacht habe, die waren alle sehr künstlich einfach. Und ich habe dann eines Tages meine Erfahrung in einem Skoliosezentrum aufgeschrieben, weil ich auch, also damit auch schon länger rumlaufe und dachte, das war so eine merkwürdige Erfahrung, das will ich auf jeden Fall irgendwann mal aufschreiben. Und ich habe dann aber so gedacht, Moment mal, das passt jetzt aber eigentlich gar nicht. Ist das jetzt für den Roman oder ist das irgendwie eine Kurzgeschichte? Und habe dann aber, je weiter ich gegangen bin, habe ich halt gemerkt, dass diese Übung, die irgendwie so eine ganz merkwürdige Ästhetik an sich haben, eigentlich wie so eine Art Exerzitien sind. Und habe dann eben gesehen, wie ich diese Mystik, die ich unbedingt habe unterbringen wollen, da hineinschreiben kann. Und fand es eben auch sehr passend, dass bei dieser Art von Gymnastik der Atem eben eine so große Rolle spielt. Und die Vorstellung, dass man den Atem an eine bestimmte schwache Stelle richten kann, um sich selber aufzurichten und in diesem Sanatorium, aber auch in halt verschiedenen anderen Zwischenstationen, in denen sie eigentlich ja immer ist, also auch zum Beispiel in diesem, also sie ist einfach sehr oft in Wartesälen unterwegs und in so Räumen, die eigentlich Durchgangsräume sind, dort macht sie letztendlich selbst mystische Erfahrungen oder Gottesbegegnungen. Und das, also der Atem ist ja eigentlich am Ende das, was sie rettet. Und der Ort oder der Zugang zu sich selbst zurück und auch zu ihrem eigenen Willen, würde ich sagen.
Dass die Reha-Klinik hat was Klösterliches, ganz klar. Und ich finde auch, als Sie gerade sagten, Frauen, die im Kloster leben, dachte ich, na klar, Lydia, die im Erdgeschoss in einem dieser Hochhäuser in der Vogesenstraße lebt, also wirklich da, wo ihr die Nachbarn dann vom Bürgersteig aus, nehme ich an, ins Zimmer gucken könnten, wenn sie nicht bodenlange Vorhänge hätte und es in ihrem Zimmer eben mit den Aromen, die sie da zerstäubt oder verdunsten lässt, mit der Musik, die sie da anmacht und so weiter, also eine ganz andere Welt schafft. Und auf ihre Weise führt sie auch ein zurückgezogenes Leben und ein spirituelles Leben, in das dann immer wieder diese Männer, von denen wir es schon hatten, einbrechen sozusagen oder hineingelassen werden. Wie weit das was mit klösterlichem Leben im Mittelalter zu tun hat, verschließt sich mir. Aber auch sie, also ist vielleicht so eine Wandlung und Transformation einer klösterlichen Figur.
Ja, so eine Art Oberin vielleicht, zu der man eben geht für die Ratschläge.
Und dann kommen die Tarotkarten.
Genau. Ich fand aber auch die Erinnerung an die 90er Jahre, wo es ja wirklich diesen, also mit Charmed, mit diesen Serien, popkulturellen Serien über Hexen auch ganz, also das war so ein Moment, wo ich dachte, ja stimmt, das war damals, das hatte damals so einen Hype und plötzlich beschäftigte man sich damit und hatte in irgendwelchen Jugendzeitschriften dann irgendwelche Anleitungen.
Genau,
für sowas.
Also eigentlich in jeder Mädchenzeitschrift hat sich irgendein Liebeszauber gefunden. Also das war einfach so damals so der Vibe.
Wir haben, als das Frankfurt liest ein Buchfestival lief vor einem Jahr, auf einer Bühne gesessen zusammen und gesprochen. Und da erzählten sie, dass sie überrascht waren, als sie eine Vorform, eine Geschichte geschrieben haben, die dann später zu Streulicht wurde, zu ihrem ersten Roman, dass auf einmal in dieser Geschichte ein Ich auftaucht.
Ja.
Hier in diesem Buch taucht ein Ich gleich im ersten Wort des Titels auf, ich stelle mich schlafend. Aber dann wartet man ganz lange, bis ein Ich für ein paar Seiten auch nur, ein paar Seiten inneren Monolog auftaucht. Waren Sie diesmal überrascht, dass es nicht kommt?
Ich wollte kein Ich diesmal. Also ich habe mich sehr dagegen gewehrt, aus einer Ich-Perspektive zu schreiben. Und ich habe auch lange gesucht, was jetzt das Richtige ist. Also ich hatte eine Zeit lang noch eine andere Figur, die einmal eine Freundin von Yasemin war, dann später dann eine Journalistin, die auf diesen Fall, der sich da ja auch abspielt, aufmerksam wird und versucht, diese Geschichte zu rekonstruieren. Ich habe dann aber gemerkt, das ist eigentlich nur wie so eine Art Leiter, ja, oder mehr wie so eine Art Steigbügel, was ja passend ist jetzt, weil das ja auch eine Reithalle drin vorkommt, die ich gebraucht habe, um zu der Perspektive zu finden, die ich dann gewählt habe. Und ich wollte dann eigentlich eine allwissende Instanz auch haben, weil es ja sehr viel eben um so eine Art eine göttliche Geistkraft geht, die die Dinge irgendwie miterlebt. Und bin dann irgendwie dazu gekommen, dass ich Personal erzählt habe und aber diese Stimme irgendwie trotzdem so mitgeschwungen hat immer. Und es war mir dann halt eben auch wichtig, verschiedene Sachen oder verschiedene Perspektiven auszuprobieren. Also dass ich zum Beispiel auch ein Kapitel eigentlich nur aus der Sicht von Sascha, dem Freund von Vito, geschrieben habe.
Die Erzählstimme ist selbst in dem Sascha-Kapitel eigentlich immer so eine sehr allwissende Erzählstimme. Also man weiß, man schaut in alle Figuren detailliert hinein, fragt sich mitunter, also gerade bei dem Sascha-Kapitel hatte ich mich so kurz gefragt, ist das von Yasemin rückblickend erzählt, weil wir dann ja auch mitkriegen, dass sie sich irgendwann später mal getroffen haben und über alte Geschichten ausgetauscht haben. Oder ist das jetzt noch der allwissende Erzähler, der den Rest erzählt? Also ja, können Sie zu der Entscheidung ein bisschen was sagen? Wo kam das her und wie schwierig war der Prozess auch, weil das klingt ja jetzt nach sehr viel geschrieben und sehr viel aussortiert auch wieder und gestrichen und weggeworfen.
Ja, ich habe mir erstmal da auch bei dem Sascha-Kapitel oder das, was dann später das Sascha-Kapitel geworden ist, erstmal keine Grenzen gesetzt, weil ich ja auch irgendwie Vito nahe kommen wollte und das irgendwie auf der Art am besten funktioniert hat, dass ich ihn auf dieser Reise mir angeschaut habe. Und dann habe ich eigentlich im Nachhinein irgendwie es so hingebaut, dass Yasemin diese Dinge auch wissen kann. Also, dass sie sich dann eben nochmal mit Sascha trifft in dieser Strandbar, um über alles nochmal zu sprechen. Aber natürlich sind Teile davon auch so die Innenperspektive von Sascha, dass Yasemin das nicht in dieser Tragweite eigentlich wissen kann. Und dann habe ich halt aber eben auch festgestellt, dass es am Ende eben doch noch ein Ich braucht. Also, dass die Ich-Perspektive doch irgendwie dann auch so ein, es war irgendwie fast so ein Einbruch, der da stattgefunden hat, den ich dann auch so belassen habe, weil ich dann das Gefühl hatte, man kommt Yasemin am Schluss irgendwie sehr nah und auch auf so eine bestürzende Art nah, weil sie diese ganzen Sätze sagt, also wer sein eigenes Gewissen bricht, begeht einen Selbstmord. Also lauter zu solchen Erkenntnissen kommt sie halt, während sie da auf dieser Liege bei Lydia liegt. Und dann habe ich gemerkt, dass das muss eigentlich da drin bleiben.
Aber das ist ganz interessant, weil auch das, was sie sehr früh schon oder was die Erzählstimme sehr früh schon über Vito sagt und was wir Leserinnen und Leser dann sehr früh schon über ihn wissen, das hätte man ja auch alles episodisch, also sehr viel umständlicher erzählen können. Man hätte aus verschiedenen Figurenperspektiven dann etwas rekonstruieren können oder so. Aber das ist ja gar nicht das gewesen, was sie interessiert hat, sondern sie hat interessiert zu sagen, das ist ein Typ, der will Messias sein, aber er hat keine Botschaft und er hat keine guten Absichten, keinen Auftrag. Der will keine Wunder wirken, sondern der will einfach irgendwie angehimmelt werden, wie ein Messias oder so. Und das ist das ist nicht Yasemin, der das aufgeht oder immer die Yasemin das sagt, sag mal, weißt du überhaupt, auf wen du dich da einlässt, sondern das ist der Erzähler, die Erzählstimme, die das uns Leserinnen und Lesern mitgibt. Ich glaube auch deshalb, um eben, oder so habe ich es verstanden, um den Blick auf diese Konstellation einfach freizugeben und auf das, wie Figuren, wie Personen aus ihrer Biografie heraus so miteinander dann interagieren, wenn sie einander begegnen.
Ja, und es ging mir auch vor allem darum, nicht, dass die Spannung nicht darin liegt, bis zum Ende nicht zu wissen, was mit Yasemin passiert, weil ich auch nicht diese Sensationshaftigkeit, die ja auch bei solchen Geschichten immer eine Rolle spielt und die wir ja auch uns gerne anhören in Form von True Crime Podcasts zum Beispiel. Ich wollte das eben nicht als das spannungsgebende Moment nehmen, weil ich das Gefühl hatte, ich tue damit Yasemin auf eine Art sonst auch was an. Also ich wollte das eben von vornherein klar machen, dass sie da ist.
Ach, deshalb musste die Journalistin auch wieder gehen, weil das so was Ähnliches ist wie eine Ermittlerin, die dann sozusagen peu à peu aufdeckt und dann sind wir auf so einer Spannungsschiene, die eigentlich gar nicht das ist, was sie erzählen wollten.
Genau.
Was anderes, und das Buch ist komplett anders geworden als jetzt diese Krimi-Handlung, die sich hier andeutet sozusagen, sondern sehr, ja, für mich sehr naturalistisch geschrieben, also sehr nüchtern detailliert werden Räume beschrieben, werden Landschaften beschrieben, werden diese Orte beschrieben, in denen die Figuren agieren und miteinander interagieren. Und es hat einen sehr kühlen Ton, es hat einen sehr ernsten Ton auch, weil das ganze Thema natürlich auch sehr ernst ist. Ja, und für mich war das wirklich so geprägt vom Naturalismus, so ganz klassischer Naturalismus aus dem 19. Jahrhundert. War das so ein Anknüpfungspunkt, war das so eine Inspirationsquelle oder ist das da unbewusst reingekommen?
Nee, ich glaube, das ist einfach meine Art. Also ich liebe einfach Sachen beschreiben und das muss man halt schon auch mögen, ne? Also wenn man es liest. Aber ich verliere mich unheimlich gerne in so Details.
Das ist einer Schulklasse in Hamburg aufgefallen. Da wurde ihr Buch gelesen im Unterricht. Ich bin mit der Lehrerin befreundet. Sie hat mich uns neulich besucht. Und ich habe gesagt, was machen wir? Was willst du von Frankfurt sehen? Und sie sagte, Sindlingen. dann sind wir einmal um das Industriegebiet gewandert.
Echt?
Und nachher bei der Kirche gelandet, bevor wir dann wieder den Zug zurückgenommen haben. Und sie erzählte, ihre Schülerinnen und Schüler hätte wirklich gefesselt, dass sie ganz viel über Räume erzählen. Mhm. Haben sie ja gerade selbst gesagt, über die Warteräume, in denen dann Erscheinungen passieren oder Yasemin auf Dinge kommt, aber auch Einkaufszentren, ein Parkdeck im Einkaufszentrum, der Kanal in der Nähe von der Vogesenstraße, in der Yasemin und alle eigentlich wohnen, der durch so ein Betonbett fließt und irgendwo dann doch einen Strudel hat, der tödlich sein kann oder also auch ganz viele Räume, die eine Funktionalität haben, die zu so einer Schäbigkeit verkommen ist. In der die Leute so ein bisschen übrig geblieben sind und sich in ihnen orientieren und in ihnen ihr Leben behaupten müssen. Lese ich da schon zu viel rein?
Also für Streulicht kann man das auf jeden Fall so sehen. Also da sehe ich es auch ganz genauso. Bei Ich stelle mich schlafend ging es mir bei all dieser schon auch Trostlosigkeit, die da herrscht, also vor allem halt dieser traurige kleine Fluss in der Betonröhre, wollte ich eben gleichzeitig zeigen, dass diese Umgebung für Yasemin halt auch eine soziale Wärme hat. Also, dass sie dort eben Lydia hat und Ante, über dessen Kneipe sie dann später wohnt. Und dass das eigentlich ein Ort ist, der sie dann wieder auffängt, als sie eigentlich komplett gebrochen ist.
Vielleicht kommen wir noch kurz zum Titel, der eigentlich ein Zitat von Yasemin sein könnte, Ich stelle mich schlafend, weil er sich auf eine Szene bezieht, die nach einer Kindergeburtstagsparty oder nach einer Jugendgeburtstagsparty, wie man das so sehen will, sie wird 14, passiert. Da übernachtet sie mit ihren Freundinnen bei Lydia, überall liegen Luftmatratzen rum und Yasemin schläft bei Lydia im Bett, weil nirgends sonst mehr Platz ist, weil alles voll ist mit kleinen Mädchen. Und in der Nacht erwacht sie dann, weil ein Mann bei Lydia liegt, wie man das früher gesagt hätte, und probiert, sie zum Sex zu überreden, obwohl Lydia eigentlich nicht will. Und dann passiert es doch. Und Yasemin bekommt das mit, stellt sich aber schlafend um, weil sie nicht weiß auch, wie sie mit der Situation umgehen soll. Und erfährt da eigentlich schon so eine Lektion, etwas, was sie mitnimmt auch für den Rest ihres Lebens. Zum einen aus ihrem Stillhalten, zum anderen aus dem Stillhalten von Lydia, die das dann über sich ergehen lässt, obwohl sie eigentlich nicht will. Und es wird so ein Teufelskreis beschrieben, der sich dann bei allen Frauenfiguren durch dieses Buch auszieht. Wie kann man aus dem ausbrechen?
Oh je. Also es ist auf jeden Fall ein riesiger Ohnmachtsmoment, die dieser Titel eigentlich beschreibt. Und Ohnmacht ist ja etwas, was Yasemin die ganze Zeit begleitet und ist auch gleichzeitig ein Gefühl, das man als Mensch sehr schlecht aushalten kann. Also ich glaube, jeder Mensch findet es extrem gruselig, einfach ohnmächtig zu sein. Und Yasemin ist aber gleichzeitig oft in ihrem Leben in Momenten ohnmächtig, in denen sie eigentlich das nicht ist, also in der sie wirklich auch handeln kann. Und ich wollte sie eigentlich auf wie so eine Art Reise der Selbsterkenntnis schicken, bei der am Ende ihr das klar wird. Und sie vor allem eben durch diese mystischen Komponenten dahin findet. Und in der Gebrochenheit, in der sie sich eigentlich befindet, eine Hoffnung, eine merkwürdige Hoffnung trotzdem findet.
Und am Ende ist sie wach.
Ja.
Ich stelle mich schlafend von Denis Oud ist gerade im Surkamp Verlag erschienen, hat 248 Seiten und kostet 25 Euro. Denis Oud hat ihr Buch schon in Berlin und in Frankfurt vorgestellt, auf den verschiedensten Bühnen der Leipziger Buchmesse, die an diesem Sonntag, dem 24. März, zu Ende geht. Und im April geht's dann weiter, am 9. April in Lüneburg, am 15. in Osnabrück, am 16. in Oldenburg, am 17. nochmal in Leipzig, am 30. April dann in Hannover und dann kommt ja erst der Mai. Vielen, vielen Dank, liebe Denis Oud, für das Gespräch. Das war sehr interessant.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Das Literaturrätsel aus dem März 2024. Gleich wird Maria Ihnen das vorlesen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Sie wissen ja, was Sie zu tun haben, wenn Sie mitmachen und ein Buch gewinnen wollen. Zuhören und darauf kommen, welche Nebenfigur Tilman Sprekelsen, der uns Monat für Monat dieses Rätsel schreibt, diesmal aus einem Werk erzählen lässt, das man kennen kann. Aber Vorsicht, die Sicht, die Übersicht dieser Figur auf oder über das ganze Buch ist womöglich eingeschränkt. Die richtige Lösung besteht aus dem Namen der Figur und dem Titel des Werks. Das Buch, wie immer aus der anderen Bibliothek, das wir unter den richtigen Einsendungen verlosen, stellen wir nach dem Rätsel kurz vor.
Im Februar hat Tilman Sprekelsen den Hexenmeister Pineis aus Gottfried Kellers Märchen Spiegel das Kätzchen erzählen lassen. Zu gewinnen gab es Dennis Krosowskis Erzählungsband Das Land der Jungen aus der wunderbaren anderen Bibliothek.
Gewonnen hat beim Februar-Rätsel Erik Bayerle aus Heidelberg. Wir gratulieren. Und diesmal im März 2024? Vielleicht ja Sie. Um welches Werk und welche Figur soll es im März 2024 gehen?
Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, wusste ich, dass es schon wieder passieren würde. Er kam mit seinem Onkel zu meinem Herrn. Auf seinen Zustand nahmen die beiden Besucher keine Rücksicht, also empfing er sie im Bett. Aber das ist ja nichts Besonderes, das macht er schon seit längerem. Den Onkel mochte ich nicht. Er passte mir nicht und ich ihm auch nicht. Aber um ihn ging es ja nicht. Er war nur gekommen, um seinen Neffen mit meinem Herrn zusammenzubringen. Schön und gut. Sie saßen um das Bett zusammen und besprachen die Sache. Und ich saß mit Herzklopfen vor der Tür zum Schlafzimmer und fragte mich, wie ich den Neffen bloß heraus zu mir bringen könnte. Am Ende kostete es mich keine große Mühe. Er war ein schöner Mann. Alle sind schön, die verzweifelt zu meinem Herrn kommen und ihn um Rat bitten. So war das auch bei dem unglückseligen Kaufmann, der schließlich sogar bei uns eine eigene Kammer bezog und eifrig alles las, was mein Herr ihm gab. Aber was machte der Neffe? Er kündigte allen Ernstes den Vertrag auf, den er mit meinem Herrn hatte. Was danach aus ihm wurde, will ich mir gar nicht ausmalen. Ich glaube, am Ende hat er es nicht anders gewollt.
Haben Sie es erkannt? Wem haben wir da gerade zugehört und aus welchem Buch erzählt er oder sie? Wenn Sie mitmachen wollen, gehen Sie einfach im Internet auf die Seite www.faz.net/Literaturrätsel, Rätsel mit AE, und tragen Sie dort bis zum 5. April 2024 Ihre Lösung ein. Auf der Seite faz.net/Literaturrätsel finden sich auch die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zu gewinnen gibt es diesmal beim Literaturrätsel aus dem März 2024 ein Exemplar von Edith Andersons Roman A Man's Job, in dem es um Frauen geht, die, wie die Autorin selbst, im Zweiten Weltkrieg Arbeiten übernommen haben, die nach der vorherrschenden Meinung Männern vorbehalten waren, zum Beispiel am Bahnhof von Port Empire in New Jersey. Neu übersetzt und frisch erschienen in der anderen Bibliothek. Vielen, vielen Dank auch für diesen Preis.
Wollen Sie uns schreiben, liebe Hörerinnen, lieber Hörer? Haben Sie Nachfragen, Anmerkungen, Beschwerden oder Lob? Die gemeinsame E-Mail-Adresse für uns vier vom Bücherpodcast der FAZ, also für Kai Spanke, Paul Ingendey, Friedhof und mich, lautet bücher-podcast@faz.de. Bücher hier mit UE. Bei Instagram finden Sie uns auch unter @fazbücher, Bücher auch hier mit UE.
Die nächste Episode veröffentlichen wir am Ostersonntag. Das ist der 31. März, der 5. Sonntag im Monat und damit Gelegenheit zu einem Gespräch über Kinder- und Jugendbücher, zu dem ich unseren Experten Tilman Sprickelsen zu Gast haben werde. Wir beide, Maria Wiesner und Friedhof Küchemann, sind, wenn alles klappt, am 28. April wieder für Sie da. Für diesmal sagen wir Ihnen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und David Brucklacher und Kevin Gremmel für die Produktion. Bis dann!